Also, was hier gesagt wird und was bei Swedenborg über viele, viele Bücher und Seiten hinweg in allem Einzelnen dargestellt wird, das ist, dass die Wahrheit aus der Liebtätigkeit oder wie es hier auch heißt, aus der Güte hervorgehen muss. Eine reine Wahrheit ohne Liebe ist das, was wir unter Kein verstehen. Denn diese Wahrheit würde umschlagen in Böses und Falsches. Eine Wahrheit ohne Liebe ist nicht wirklich eine göttliche Wahrheit. Denn bei Gott ist Liebe und Weisheit unterscheidbar eins. Aber es gibt ja auch Menschen oder Kirchen, die die reine Lehre oder die reine Wahrheit propagiert haben. Und was ist daraus geworden? Inquisition, Verfolgung und die allerschlimmsten Zustände, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Das heißt, das, was Swedenborg hier sagt, dass der Glaube nichts anderes als Wahrheit aus der Liebtätigkeit oder aus der Liebe oder aus dem Guten ist, das ist eine Sache, die ganz speziell auch für die neue Kirche von ganz großer Bedeutung ist. Wir wissen, dass es zum Beispiel bei den Protestanten nicht so gesehen wird, dass der Glaube hier anders eingeschätzt wird. Aber die neue Kirche ist genau das. Die Wahrheit aus der Liebe oder Liebtätigkeit. Die Liebtätigkeit ist ein Begriff, den Swedenborg hier gebraucht und der darauf hinweist, dass die Liebe immer ein Tu-Wort ist. Niemals etwas, das sich nicht ganz praktisch auch ausdrücken muss. Sonst ist es nur ein Gedankending, sagt Swedenborg, aber es ist keine Liebe im eigentlichen Sinn. Das nur nochmal als ein Hinweis. Diese drei, Vater, Sohn und Heiliger Geist, sind die drei Wesenheiten des einen Gottes, welches eins ausmacht wie die Seele, der Leib und die Wirksamkeit beim Menschen, wie schon gesagt. Ich wiederhole es nochmal. Diese drei, Vater, Sohn und Heiliger Geist, sind die drei Wesenheiten, nicht also eigenständige Persönlichkeiten des einen Gottes, welches eins ausmacht wie die Seele, der Leib und die Wirksamkeit beim Menschen. Dass diese ein Wesen ausmachen, kann man daraus ersehen, dass das eine aus dem anderen und um des anderen willen ist, in stetiger Reihenfolge, denn der Mensch nimmt seinen Anfang mit der Seele. Sie bildet nicht nur den Ausgangspunkt für alles, was zum Körper gehört, sondern bringt es auch seiner Ordnung nach hervor und nachher dasjenige, was aus diesen beiden, der Seele und dem Leib, zugleich hervorgeht und deren Wirksamkeit genannt wird. Das heißt, dass die drei Wesenheiten, welche sind der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, im Herrn eins sind. Also, wie schon gesagt, wie Seele, Leib und Wirksamkeit im Menschen. Warum ich jetzt nun immer wieder diesen Bezug zum Menschen herstelle, ist, weil sich das rein Göttliche vorzustellen ja nicht so ohne ist. Aber wir selbst sind uns wohl oft ein Geheimnis, aber das können wir ja doch in uns fühlen, dass wir in uns verschiedene Ebenen haben, die sich auch nacheinander gewissermaßen hervorgehen und beeinflussen und wirken. Und doch sind wir ja nur ein Mensch und nicht drei. Die Personendreiheit war in der apostolischen Kirche unbekannt. Sie wurde aber von der nikenischen Kirchenversammlung ausgeheckt und von da aus in die römisch-katholische Kirche und von dieser in die von ihr getrennten Kirchen eingeführt. Jetzt wollen wir uns das mal so ein bisschen angucken, was das jetzt ist. Und zwar will ich dazu sagen, dass das erste Konzil von Nicea vom 20. Mai bis 25. Juli 325 stattgefunden hat und ist repräsentiert von der römisch-katholischen Kirche, orthodoxen Kirche, altorientalischen Kirche, assyrischen Kirche des Ostens und akzeptiert von der anglikanischen Kirche, altkatholischen Kirche, lutherischen Kirche, evangelisch-methodistischen Kirche. Und einberufen wurde dieses Konzil von Konstantin den Großen und das Präsidium umfasste den Papst Silvester den I. durch seinen Legaten Ossius von Cordoba, Alexander von Alexandria. Und beteiligt ist vielleicht noch interessant, es waren insgesamt 2000 Personen, die an dem Konzil beteiligt waren. Und davon waren vermutlich 318 Bischöfe. Und die Diskussionsthemen waren die Christologie, also die Gottheit Christi, der Arianismus, der arianische Streit, auf den ich jetzt auch noch komme, und natürlich andere Sachen, auf die ich jetzt nicht mal eingehen werde. Dann die Konzilsdokumente, also das Glaubensbekenntnis, der 20 Kanones und ein Synodalbrief. Das erste Konzil von Nicea wurde vom römischen Kaiser Konstantin I. im Jahr 325 in der kleinen Stadt Nicea, heute Iznik, Türkei, bei Konstantinopel, heute Istanbul, einberufen, um den in Alexandria ausgebrochenen Streit über den Arianismus zu schlichten. Teilnehmer waren zwischen 200 und 318 Bischöfe, die fast alle aus dem Osten des Reiches kamen, damit der Streit um das Wesen Jesu und die Trinität beendet wurde, da Konstantin das Christentum als stabilisierenden Faktor seines Kaisertums zu benutzen gedachte. Das Konzil endete mit dem vorläufigen Sieg der Gegner des Arianismus und der Formulierung der nicenischen Glaubensbekenntnisses, obwohl die arianischen Bischöfe in der Mehrzahl waren. Aber als der Kaiser die Diskussion damit beendete, dass der Sohn eines Wesens mit dem Vater sei, gaben alle Bischöfe, die anderer Meinung gewesen waren, dem Wort des Kaisers, der sich als Bischof der Bischöfe bezeichnete, nach. Die Kanones des Konzils sind die ersten Lehrentscheidungen der christlichen Gesamtkirche, die allein durch die gemeinsamen Unterschriften von über 300 Bischöfen aus dem gesamten damaligen Verbreitungsgebiet des Christentums eine weit höhere Bedeutung hatten als die bisherigen Entscheide einzelner Bischöfe oder lokaler Bischofsversammlungen. Durch die Autorität des Kaisers, der das Konzil einberufen hatte, wurden sie für die gesamte Kirche im Reich verpflichtend. In der Kirchengeschichte wird das Konzil von Nicea als das erste ökumenische Konzil gezählt und als einer der wesentlichen Bezugspunkte der Kirchengeschichte angesehen, sodass die Geschichte der alten Kirche oft in vornicenische und nachnicenische Theologie eingeteilt wird. Die kirchenhistorische Bedeutung des Konzils kristallisierte sich jedoch erst im Verlauf des 4. Jahrhunderts heraus. Und die Beschlüsse des Konzils wurden nach dem Tod Konstantins 337 vielfach in Frage gestellt, bevor sie 381 durch das erste Konzil von Konstantinopel bestätigt wurden. Der Gedenktag für das erste Konzil von Nicea ist in der lutherischen Kirche Missouri-Synode der 12. Juni. In der orthodoxen Kirche wird es am 6. Sonntag nach Ostern gefeiert. Aber da wir hier jetzt von Arius was gehört haben, was sehr wichtig ist, um diese ganze Entwicklung zu verstehen, will ich hier auch noch kurz über Arius berichten, was er nämlich gelehrt hat. Und das ist sehr wichtig, um auch zu verstehen, wie sich die Kirche überhaupt bis heute entwickelt hat und welche Strömungen auch bis heute in der Kirche einfach vorhanden sind und bis heute auch festgestellt werden können. Arius stammte aus Libya. Arius' Familie war bereits christlich und recht wohlhabend. Zu Beginn von Kaiser Diokletians Christenverfolgung lebte Arius bereits in Alexandria, wo er in Petros von Alexandria zum Diakon und später vom Bischof Achillas zum Presbyter geweiht wurde. Arius vertrat, ausgehend von seiner religionsphilosophischen Bildung, die folgenden Lehren bezüglich der Christologie: dass der Logos, also das ewige Wort in Gott, und der Vater nicht gleichen Wesens seien, dass der Sohn Geschöpf des Vaters sei, dass es eine Zeit gegeben hat, als der Sohn nicht existierte, er habe einen Anfang gehabt, bestreitet der anfangslosen Gleichewigkeit von Vater und Sohn. Er vertrat die Lehre, dass es nur einen wahren Gott gebe und dass Jesus Christus ein besonders ausgezeichnetes Geschöpf sei, das Wesen des Vaters sei ihm unerkennbar, kurz Gott, Vater und Jesus waren nicht gleichen Wesens. Etwa 318 kam es zu einem Streit zwischen dem Bischof Alexander von Alexandria, 313 bis 328, und Arius. Von einem Konzil, das Alexander daraufhin einberief, wurde Arius verurteilt und verbannt. Noch nicht verbrannt, wie es später oft der Fall war, nur verbannt. Arius hatte jedoch zahlreiche Anhänger und der Streit verbreitete sich von Alexandria über den gesamten Osten, während Arius über Eusebius von Nikomedia Zuflucht fand. Da Kaiser Konstantin ein politisches Interesse an einem einheitlichen Christentum hatte, berief er, wie gesagt, für 325 das erste Konzil von Nicea ein. Seit seinem Sieg über Maxentius 312 tolerierte und privilegierte er das Christentum. Die Lehre des Arius wurde auf dem Konzil schließlich als heretisch verurteilt. Dem Schlusswort Konstantins folgend legten sie fest, dass Vater und Sohn gleichen Wesens seien. Arius selbst wurde verbannt, aber bereits 328 wurde die Verbannung durch den Einfluss des Bischofs Eusebius von Nikomedia wieder aufgehoben. 335 sollte Arius auf kaiserlichen Befehl voll rehabilitiert werden. Er erklärte sich einverstanden, das Ergebnis von Nicea zu unterschreiben, das er damals abgelehnt hatte. Bevor er jedoch in Konstantinopel die Kommunion erhalten konnte, starb er plötzlich. Andere Quellen gehen davon aus, dass er von seinen Gegnern vergiftet wurde.